Viele Christen wissen, dass es wichtig ist, zur richtigen Gemeinde zu gehören und die grundlegenden Wahrheiten der Bibel zu bewahren, und doch erleben sie zu Hause, im Beruf oder in der Ehe einen ganz anderen Alltagston als in den Zusammenkünften. Die Chronikbücher zeichnen die Geschichte der Könige von Juda nicht nur als historische Rückschau, sondern als geistliche Bilder dafür, wie Gottes Volk auf dem von ihm erwählten Boden lebt und wie dieses Leben im Kleinen aussieht. Zwischen Jerusalem als von Gott bestimmtem Zentrum der Anbetung und den Tischgesprächen im eigenen Haus spannt sich eine Linie, die uns hilft zu verstehen, was es bedeutet, heute als Gottmensch zu leben. Der von Gott erwählte Boden, auf welchem Grund steht unser Leben? Wenn die Könige von Juda in Jerusalem blieben, blieben sie nicht einfach in einer vertrauten Hauptstadt, sondern auf dem Boden, den Gott selbst bezeichnet hatte. Lange vor David und Salomo hatte Gott Abraham nach Moria gerufen: Nimm jetzt deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, Isaak, und zieh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Dort, wo Abraham seinen geliebten Sohn hergab und Gott sich als der Gott der Versorgung offenbarte, legte Gott die verborgene Linie für sein künftiges Zentrum. Später heißt es, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Was bei Abraham ein persönlicher Altar war, wurde bei Salomo zu einem Haus für alle, zu einem Ort, an dem Gott wohnte und angebetet wurde. Jerusalem ist der Ort, den Gott erwählt hat, um das Anbetungszentrum für die ganze Erde zu sein. Heute streiten Staatsmänner und weltweite Führer darüber, wem Jerusalem rechtmäßig gehört. Dieser Streit ist töricht, und die, die darüber diskutieren, wissen nicht, wovon sie reden, denn sie wissen nicht, dass Gott der Eigentümer Jerusalems ist. Jerusalem, das Zentrum der Anbetung Gottes, gehört dem dreieinen Gott. Gott setzt damit ein Zeichen: Anbetung ist nicht beliebig, sie ist gebunden an den Ort und Weg, den er bestimmt. Neben diesem von Gott erwählten Boden entstanden andere Zentren, Bethel und Daniel mit den goldenen Kälbern, religiös, praktisch, attraktiv, aber nicht von Gott. Sie waren nicht einfach andere Stile, sondern ein anderes Fundament, menschlich eingerichtete Zugänge zu Gott, die ihn zugleich beiseite schoben. Der Bericht über Juda und Israel spitzt diese Frage zu: Stehen wir auf dem Boden, den Gott gewählt hat, oder auf einem religiösen Ersatz, den Menschen praktisch und passend finden? Heute ist dieser Boden nicht mehr ein geografischer Punkt, sondern eine Person und eine Wirklichkeit, Christus als der wahre Tempel und das praktische Gemeindeleben, in dem er als Mittelpunkt geehrt wird. Wenn Gott in 5. Mose Kapitel 12 Verse 5 bis 7 sein Volk auffordert, die Städte zu suchen, die er erwählt hat, um seinen Namen dort niederzulegen, dann deutet dies nach vorne auf Christus als den Ort, an dem Gott sich finden lässt, und auf das Zusammenkommen der Glaubenden um ihn herum. Ein Gott-Mensch-Leben beginnt deshalb nicht mit privaten religiösen Gefühlen, sondern damit, dass unser Leben innerlich an diesem von Gott gesetzten Zentrum ausgerichtet wird. Wir beziehen uns auf Christus als unseren Tempel, und wir ordnen uns dem klaren, schriftgemäßen Grund der Gemeinde unter. Auf diesem Boden zu stehen, bleibt nicht folgenlos. Zur Zeit Rehabims verließen Priester und Leviten ihre Weideplätze, weil Jerobeam ein alternatives System aufgebaut hatte, denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie aus dem Priesterdienst des Herrn verstoßen. Darauf reagiert Gott, indem er Herzen bewegt, und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Der richtige Boden wurde zum Magneten. Nicht weil er bequem war, sondern weil Gott sich dazu stellte. Wo heute Christus als Zentrum geehrt und sein Weg gemäß der Schrift gegangen wird, entsteht eine ähnliche Anziehung. Menschen spüren, dass hier etwas nicht von menschlichen Ideen, sondern von Gottes Eigentumsrecht getragen ist. Und er sprach: Nimm jetzt deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, Isaak, und zieh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stelle, die David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans, des Jebusiters. Ein Gott-Mensch-Leben wächst auf einem bestimmten Boden, auf Christus als dem von Gott gesetzten Zentrum und in einem Gemeindeleben, das sich an seinem Wort orientiert. Wer innerlich dort steht, wird nicht in jeder religiösen Strömung mitgetrieben, sondern gewinnt Ruhe und Klarheit. Gerade diese stille Standfestigkeit wird zu einer Einladung für andere. Sie merken, dass hinter unserem Leben nicht eine starke Persönlichkeit, sondern ein tragender Grund steht. So wird der von Gott erwählte Boden nicht nur zu unserem Schutz, sondern zu einem Ort, an dem Gott sich Menschen neu zuwendet. Fundamentaler Glaube an Gottes Wort, was trägt uns durch die Zeit? Der Boden Jerusalems allein machte die Könige von Juda nicht treu, ihr Stehen wurde getragen von einem inneren Halt, dem Glauben an das Wort, das Gott durch Mose gegeben hatte. Man kann in Jerusalem wohnen und doch im Herzen schon bei Bethel sein. Was Juda unterscheidet, ist, dass sie das gegebene Wort nicht als historische Tradition, sondern als lebendige Norm ernst nahmen. Sie wussten, dass Gottes Erwählung des Ortes unlösbar mit Gottes Rede verbunden war. So wurde Jerusalem nicht nur geografisches Zentrum, sondern Brennpunkt eines Hörens auf Gott. Die Könige von Juda hielten auch an dem Glauben an das Wort Gottes fest, das durch Mose gegeben worden war. In ihrem Glauben waren sie also fundamental eingestellt. In zwei Punkten lagen die Könige von Juda richtig, sie blieben auf dem richtigen Boden und bewahrten den grundlegenden Glauben an Gottes Wort. In den Chronikbüchern leuchtet dies deutlich auf. Unter Esa heißt es, und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremden, aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihnen. Denn in Menge waren sie aus Israel zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat, im 15. Jahr der Regierung Asas. Dass der Herr mit ihm war, zeigte sich nicht in spektakulären Zeichen, sondern darin, dass er das Gesetz suchte, die Gebote erneuern ließ und das Volk zum Bund zurückführte. Das Wort wurde zur tragenden Mitte einer Bewegung der Rückkehr. Für ein Gott-Mensch-Leben heute bleibt dieser Zug fundamental. Die Schrift ist nicht ein Informationsspeicher, aus dem wir gelegentlich einen Vers entnehmen, sondern das spürbare Band, durch das Gott unser Denken, Fühlen und Entscheiden formt. Paulus beschreibt diese Dynamik, indem er den Blick von Buchstaben auf Gegenwart lenkt, und der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Das geschriebene Wort und der lebendige Geist arbeiten zusammen, das Wort öffnet uns die Wirklichkeit Christi, und der Geist macht uns ihr ähnlich. Damit bekommt das Festhalten an der Schrift einen warmen Charakter. Es ist mehr als das Verteidigen richtiger Lehre, es ist das Beharren auf dem einzigen Licht, in dem unser Weg klar wird. Ein Gott-Mensch-Leben besteht nicht aus souveränen Eingebungen, sondern aus einem langen, stillen Lernen unter dem Wort, aus Korrekturen, Kurswechseln, neuen Anfängen. Paulus fasst dies in eine kurze Bewegung, Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, es ergriffen zu haben, eins aber tue ich, indem ich die Dinge vergesse, die hinter mir liegen, und mich ausstrecke nach den Dingen, die vor mir liegen, jage ich auf das Ziel zu für den Siegespreis, zu dem Gott mich in Christus Jesus aufwärts berufen hat. Wer sich so dem Wort aussetzt, bleibt lernfähig, bleibt in Bewegung, bleibt bewahrbar. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremden, aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihnen. Denn in Menge waren sie aus Israel zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat, im 15. Jahr der Regierung Asas. Und der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Ein Gott-Mensch-Leben lebt aus einem tiefen Vertrauen in Gottes Wort als letztem Maßstab. Dieses Vertrauen macht nicht eng, sondern weit, es befreit von der Last, alles aus eigener Einsicht lösen zu müssen, und schenkt die Gewissheit, dass Gott durch sein gesprochenes und geschriebenes Wort einen tragfähigen Weg bereitet. Wer sein inneres Ohr an dieser Stimme ausrichtet, wird im Wechsel der Zeiten nicht haltlos, sondern bewahrt eine beständige Richtung auf Christus hin, und gerade darin liegt eine stille, aber kraftvolle Ermutigung für das eigene Herz und für alle, die unseren Weg beobachten. Ein Gott-Mensch-Leben im Alltag, wie zeigt sich Christus in den Details? Die Chronikbücher halten uns die Könige von Juda nicht als idealisierte Helden vor Augen, sondern als Menschen, deren inneres Leben im Licht Gottes sichtbar wird. Ihre Reaktionen auf Sieg und Niederlage, auf Lob und Kritik, auf Versuchung und Korrektur werden erzählt, weil sich darin etwas Grundsätzliches zeigt, wie ein Mensch sich im guten Land verhält. Die Frage war nicht nur, ob sie in Jerusalem blieben und das Gesetz anerkannten, sondern welches Gesicht ihr Alltag hatte. Hier berührt die Geschichte der Könige unmittelbar unser Leben, auch wir können auf dem richtigen Boden stehen, die richtige Lehre kennen und doch in den kleinen Situationen des Tages unbarmherzig, selbstbezogen oder leichtfertig handeln. Diese Beispiele zeigen, wie sie waren, wie sie sich verhielten, wie sie Dinge taten, wie sie mit verschiedenen Situationen umgingen, was ihre Absichten, ihre Interessen und ihre Ziele als Könige im guten Land waren. Diese Beispiele beziehen sich darauf, wie wir uns in den Einzelheiten unseres täglichen Lebens verhalten. Die Schrift achtet auf scheinbar nebensächliche Details, auf die Art eines Gebets, den Umgang mit einem Propheten, das Verhalten gegenüber Schwachen. In diesen Einzelheiten entscheidet sich, ob ein Mensch Gott Raum gibt oder sich selbst zum Maßstab macht. So wird beschrieben, wie einige ihr Herz darauf richteten, den Herrn zu suchen, und entsprechend handelten, und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Was im Herzen geschah, fand seinen Ausdruck in konkreten Wegen, Opfern und Beziehungen. Ein Gott-Mensch-Leben lässt sich genau hier erkennen. Es besteht nicht darin, dass jemand äußerlich fehlerlos wirkt, sondern darin, dass Christus in Motiven, Worten und Entscheidungen Gestalt gewinnt. Gott hat uns nicht nur gerechtfertigt, er verfolgt ein Ziel mit unserem Wesen, weil er die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Diese Gleichgestaltung geschieht nicht im Abstand, sondern mitten in den Reibungen des Alltags. Dort, wo unser spontaner Zorn, unser verletzter Stolz oder unsere Bequemlichkeit ans Licht kommen, bietet Gott uns an, das alte, natürliche Leben dem Tod Christi auszusetzen und aus der Auferstehungskraft seines Sohnes zu leben. Paulus beschreibt diesen Prozess nicht als punktuelles Erlebnis, sondern als einen Weg des Ausstreckens und Jagens. Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, es ergriffen zu haben, eins aber tue ich, indem ich die Dinge vergesse, die hinter mir liegen, und mich ausstrecke nach den Dingen, die vor mir liegen, jage ich auf das Ziel zu für den Siegespreis, zu dem Gott mich in Christus Jesus aufwärts berufen hat. Ein Gott-Mensch-Leben ist von dieser Haltung durchdrungen, es nimmt Scheitern wahr, aber bleibt nicht darin stecken, es erkennt Gnade, aber ruht sich nicht auf ihr aus. In immer neuen Situationen lernt es, nicht aus eigener Kraft, sondern durch den einen, Jesus Christus, zu leben, wie es in Römer 5,17 heißt, werden vielmehr die, welche die überströmende Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Weil er die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Ein Gott-Mensch-Leben zeigt sich gerade nicht in seltenen Höhepunkten, sondern in der Art, wie wir die vielen kleinen Situationen eines Tages durchschreiten. Wenn Christus in unsere Motive, unseren Tonfall und unsere Entscheidungen hineinsprechen darf, wird unser Alltag zum Ort der Umwandlung. Das nimmt dem Gewöhnlichen die Eintönigkeit und gibt auch unseren Schwächen eine neue Perspektive, sie werden zur Gelegenheit, die überströmende Gnade Christi zu erfahren. Wer so lebt, bleibt realistisch und zugleich hoffnungsvoll, wissend, dass Gott das Ziel nicht aufgibt, uns dem Bild seines Sohnes gleich zu gestalten, und dass gerade der unscheinbare Alltag der Boden ist, auf dem dieses Ziel Wirklichkeit wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du der wahre König bist, der uns auf den Boden führt, den Gott erwählt hat, und der uns in deinem Wort festigt. Du kennst die Spannungen, Unstimmigkeiten und verborgenen Kämpfe in unserem Alltag, in unseren Häusern und in unseren Herzen, und doch rufst du uns, inmitten all dessen als Gottmenschen zu leben. Verändere uns durch dein geöffnetes Wort und durch deinen Geist, sodass unser Reden, unsere Haltung und unsere Entscheidungen mehr von deinem Wesen geprägt sind als von unserem alten Leben. Wo wir versagt haben, bedecke du uns durch dein Blut und richte uns innerlich neu auf, damit dein Leben in uns Raum gewinnt. Lass uns zunehmend erfahren, was es heißt, mit dir in deinem göttlichen Leben zu herrschen und im Kleinen so zu leben, dass du sichtbar wirst. Stärke uns in der Hoffnung, dass du dein gutes Werk in uns vollendest und uns Schritt für Schritt dem Bild des Sohnes gleichgestaltest. Dir vertrauen wir uns an, und in deiner Gnade ruhen wir. Amen.